Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Liebe Hörer, heute treffen wir uns zur 15. Folge von Literatur wird Oper und wir stellen La Rondine von Giacomo Puccini vor, eine Oper, die sehr selten besprochen wird. Mir geht's vor allem darum, wir hatten ja sehr häufig in anderen Beiträgen Giacomo Puccini seinen überragenden Einfluss auf das Opernschaffen anderer. Und deswegen war es höchste Zeit, diesen Komponisten jetzt endlich auch mal selber zu besprechen, der leider viele seiner Zeitgenossen in den Schatten stellte. Und er hatte ja vor wenigen Monaten auch seinen 100. Todestag. Emmeline und ich, wir waren in La Rondine, was übersetzt die Schwalbe heißt. Das ist durchaus als Anspielung zu verstehen. Und zwar haben wir uns die Oper in der Met vor einem Jahr angeguckt und ich denke, wir waren begeistert. Wie hast du das damals empfunden, Evelyn?
Also erstmal eine Berichtigung, lieber Markus. In der Met haben wir es uns leider nicht angesehen.
Leider Sorry. Nicht.
Schade die eigentlich, ja. Ist,
ja.
Schade, ja. Leider nur in Anführungszeichen im Cinemax. Es war aber eine gigantisch tolle Aufführung. Ich war positiv überrascht. Es war mein erstes Mal.
Ja, wir haben die Oper in der Met im Cinemax gesehen. Richtig. So ist es richtig.
So, ja, jetzt ist es richtig.
Genau, ja.
Ich fand die Oper gigantisch gut. Es war eine wirklich ganz tolle Inszenierung. Die Art Deko-Inszenierung hat mir besonders persönlich sehr gut gefallen. Es geht ja in La Rondine vor allem um die Geschichte einer Frau, die in ihren Erinnerungen schwelgt und an eine ruhmhafte Jugendliebe denkt und dieser auch sehr nachtraut. Und diese möchte sie auch wieder aufleben lassen.
Es ist vielleicht gut, sich noch ein bisschen mit Puccini zu beschäftigen. Giacomo Puccini hat bekanntlich Giuseppe Verdi beerbt. Wir wissen ja, in Italien, in der italienischen Opernmusik, gibt es diese Besonderheit der Verismo-Komponisten, die allesamt ein Opernkomponisten waren, vielleicht dann mal zwei bekannte Opern geschrieben haben. Leon Cavallo, Mascagni, Giordano Cellia, Catalani, einige haben wir schon vorgestellt. Das Problem ist, sie alle wurden dann von Puccini verdrängt und da spielte natürlich auch das allmächtige Verlagshaus Ricordi eine große, vielleicht auch unheilvolle Rolle. Die haben nämlich Puccini mit ihrer ganzen Marktmacht ganz bewusst als den Nachfolger Verdis aufgebaut. Puccini hatte eine Fähigkeit, die die anderen vielleicht nicht so hatten. Er konnte den Publikumsgeschmack und die aktuelle Stimmung sehr gut aufnehmen und immer in Musik verarbeiten. Das ist bei La Rondine vielleicht etwas, ja, da ist das nicht so gelungen. Das hat verschiedene Gründe, über die wir uns noch unterhalten. Eins ist bei Puccini wichtig und interessant. Er hat sich immer stark für Frauen stark gemacht. Man kann sagen, seine Musik hat etwas Emanzipatorisches. Frauen, die sich gegen eine Männergesellschaft wehren, wie zum Beispiel Tosca, die ihren Peiniger ermordet, Manon Lescaut, die den Männern entflieht, oder dann eben Madame Butterfly, die dann ja durch Suizid an der Männerwelt zugrunde geht, mal ganz pauschal ausgedrückt. So, jetzt sind wir also bei diesem Werk, bei dieser sehr schönen Aufführung. Ja, du hast jetzt gerade die Heldin, sie heißt übrigens Magda, ja, kurz beschrieben. Ist es zu hoch gegriffen, wenn man sie als Edelprostituierte oder wie sagt der Franzose, demi mondaine bezeichnen würde?
Also ich finde ja, also ich fand es nicht derart ausdrucksstark in der Oper umgesetzt. Ich glaube, das war auch bewusst nicht so umgesetzt.
Ja, das ist natürlich bei einer Oper immer so, wie dann die Inszenierung, die Umsetzung ist.
Ja, aber wir hatten ja keine literarische Vorlage, Markus. Also das muss man ja auch noch erwähnen. Es gibt ja keine literarische Vorlage in dem Sinn. Die gibt es ja gar nicht. Das ist ja ein Auftragsstück gewesen.
Ja, also man kann sagen, wir werden unserem Motto Literatur wird Oper in dieser Folge untreu. Es gibt schlicht und einfach keine literarische Vorlage. Es war ein Auftragswerk des Wiener Karltheaters und dort wurde auch das Libretto geschrieben. Und es gibt jetzt hier keinen Roman oder ein sonstiges literarisches Werk, was hier Pate gestanden hätte.
Aber zurück zum Thema, die Schwalbe.
Ja, die Schwalbe. Also Magda befindet sich in einem Pariser Salon in interessanter Gesellschaft, so kann man es wohl nennen. Das Werk ist musikalisch ausgezeichnet. Puccini schreibt einfach immer hervorragende Musik. Es gibt ein wunderschönes Klaviersolo. Es werden verschiedene Typen vorgestellt. Der Held ist in gewisser Weise auch die Stadt Paris. Und es zeigt sich sehr schnell, Magda möchte eine Nacht ungezwungen in der Pariser Glitzerwelt verbringen, ohne dass man eigentlich so richtig weiß, was sie dort abschüttelt. Darüber können wir nur spekulieren. Ja, und das macht sie auch. Und in dieser Nacht geht sie also in ein sehr bekanntes Restaurant Bruyer, lernt dort einen jungen Mann kennen und auch lieben. Und daraus entwickelt sich eine Beziehung. Die beiden sind dann oder verbringen etliche Wochen in der französischen Riviera. Man merkt dann aber doch deutlich, sie leben von der Hand im Munde. Das Geld geht immer mehr zu Ende. Und da besinnt sich Magda und merkt, dass sie auf diesen jungen Mann keinen guten Einfluss hat. Und ja, man kann sagen, aus freien Stücken beendet sie diese Beziehung. Da kann man jetzt trefflich philosophieren, um sein Leben nicht zu zerstören. Die beiden trennen sich. Trotzdem, und so tragisch das klingt und in weiten Teilen an die Traviata und die Figur der Violetta erinnert, hat das Ganze eher so einen satirischen, komödiantischen Unterton. Also Puccini wollte zeitlebens immer mal eine Operette schreiben, hat sich aber immer gewehrt, dieses Werk hier, La Rondine, als Operette zu bezeichnen. Es hat starke Einflüsse von Franz Lehár, mit dem Puccini sehr gut befreundet war. Gerade der dritte Akt erinnert stark an die Giuditta. Es gibt auch so ein komödiantisches Ehepaar, auch wenn die Giuditta erst in den 30ern aufgeführt wurde. Wie hast du das wahrgenommen,
ja,
Evelyn?
Ja, ich sehe das genauso wie du, Markus. Es hat mich stark an die Chamäleon-Dame erinnert. Aber ich sehe es ein bisschen anders, glaube ich, wie du. Ich denke, dass sie einfach nicht bereit war, ihre ökonomische Zukunft mit der vermeintlichen Liebe zu tauschen, zu wechseln und dann wieder ein altes Muster am Ende zurückgefallen ist.
Ja, das ist richtig, weil ich sag mal, letztlich dreht sich halt alles doch ums Geld. Und wie können wir den Schluss beschreiben? Also als sie da in der französischen Riviera zunächst mal sorglose Wochen verbringt, ja, sieht sie sich halt am Schluss einer leeren Kasse gegenüber. Und sie wird dann von ihren alten Freunden wieder abgeholt. Es ist also ein Bankier. Ich denke mal, wir können ihn als einen alten Zahlkunden bezeichnen, der sie dann wieder zurückholt, ihre Schulden bezahlt und sie zurückholt in den goldenen Käfig von Paris. So endet das. Es gibt dieses Komödiantenpaar, das sind zwei Bedienstete bei ihr, die also versuchen, sich als freie Künstler zu betätigen, aber eher mäßig erfolgreich. Also sie sind eigentlich sehr erfolglos, ja.
Sie sind sehr erfolglos, aber das Gegenteil von Magda ist für den beiden der Fall, denn die sind nicht erfolglos in der Liebe.
So endet diese Operette, Oper, je nachdem, wie man es will. Puccini hätte also nicht gerne Operette gehört, mit satirischen Untertönen. Es ist zum Beispiel auch sehr interessant, dass im zweiten Akt am Ende tönt von der Straße so eine verwehte Stimme, die dann auf die Vergänglichkeit, ironisch die Vergänglichkeit menschlicher Beziehungen besingt. Ja, das ist dann schon so ein Menetekel, was zum dritten Akt und in die Zukunft weist. Wie gesagt, es hat durchaus humoristische, aber auch nachdenkliche Untertöne. Ich kann nur sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum diese Oper bis heute so ein Schattendasein führt, weil alle Opern von Puccini werden regelmäßig aufgeführt, eben mit dieser Ausnahme. Hast du da eine Idee?
Ich habe versucht zu recherchieren und habe nur verschiedene Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Oper eher für kleine Opernhäuser konstruiert sein sollte und die aber wenig Interesse an einer Aufführung hatten. Und so kam es eben leider eher zu wenig Erfolg.
Ja.
In Anführungszeichen Erfolg der Oper. Also es wurde halt sehr wenig aufgeführt an großen Opernhäusern. Man traut sich da eher weniger, glaube ich, ran.
Ja, es hat sicherlich auch mit der Historie dieser Oper zu tun. Sie wurde für Wien geschrieben. Ja, jetzt hatte Puccini das Pech, dass dann der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Puccini hatte zeitlebens eine Vorliebe für Deutschland und den deutschen Kulturraum. Als dann allerdings 1915 Italien auch in den Krieg eintrat, musste er natürlich reagieren. Er musste Patriotismus beweisen. Viele andere Komponisten waren auf Seite der Alliierten und damit verschwanden automatisch ihre Opern von den deutschen Spielplänen. Und Puccinis Opern, die dort sehr gut liefen, ja, verschwanden natürlich auch. Und da diese Oper gerade in diese Phase fällt, mag das auch ein Grund sein, dass sie im deutschsprachigen Raum sich nie richtig durchgesetzt hat, selten aufgeführt wurde. Und sie wurde ja dann auch erst 1917 in Monte Carlo aufgeführt. Also das hat sicherlich auch historische Gründe. Wie hat dir die Musik gefallen, Evelyn?
Ja, ausgezeichnet. Besonders die ersten beiden Akte waren ganz grandios. Musikalisch hervorragend. Wobei ich auch gestehen muss, ich fand die ersten beiden Akte am besten. Und das Dramatische im dritten Akt hat bei mir wenig Anklang gefunden.
Ja, es ist ja auch gar nicht so richtig dramatisch im dritten Akt. Es wirkt dann wirklich operettenhaft. Also ich habe mich stark an Giuditta erinnert, auch wenn die erst später uraufgeführt wurde. Aber es stimmt, man hätte es eigentlich getrost beim zweiten Akt belassen können. Man hätte
auch da Schluss machen können und sagen können, das war's jetzt.
Ja.
Und dann hätte man sich Gedanken machen können selbst, sind die zusammen, sind die nicht zusammen? Und ich finde, das war dann wie so ein abgehackter Teil, der gar nicht dazu passt.
Ja. Das war wahrscheinlich ein Zugeständnis an das operettengewöhnte, verwöhnte Wiener Publikum. Ja, das kann es auch gewesen sein. Ich möchte noch was zur Musik sagen, was auffällt bei Puccini. Seine Musik wirkt sehr oft impressionistisch, atmosphärisch, verklärend. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man guckt sich so ein schönes französisches Gemälde von Monet an, gerade bei der Riviera-Szene. Das ist vielleicht etwas, was auffällt. Also sein Erzkonkurrent Ruggiero Leoncavallo konnte genauso gute Musik schreiben, aber er bevorzugt eben klare Klänge, veristische Struktur. Also dieses Abgleiten in Traumlandschaften ist ihm zuwider. Er will in der Realität bleiben. Also bei Puccini wurde das häufig als Eskapismus bezeichnet, ja, dass eben seine Musik ins suggestiv wohlige, unverbindliche abdriftet, würde ich so nicht sagen.
Dieser Eskapismus, der findet ja auch Ausdruck in Magda selbst.
Ja.
Denn Magda ist ja doch eher ein verschlossener Charakter.
Mhm.
Sie will nichts von sich preisgeben. Was man ja auch bis zum Schluss im dritten Akt eigentlich so erkennen muss.
Das stimmt, weil der Titel Die Schwalbe, La Rondine, das ist ja mehrdeutig. Ja, lässt gewisse Vermutungen zu, aber vielleicht liegen wir ja auch falsch.
Ich glaube nicht, dass wir falsch liegen. Aber muss sich jeder sein eigenes Bild machen. Und ich denke, man hätte getrost den dritten Akt weglassen können.
Richtig. Also wie gesagt, diese Oper ist ein Phänomen, weil Puccini konnte alles vertonen und alles wurde zum Knüller, mit Ausnahme dieser Oper oder Operette, die es irgendwie nie geschafft hat. Wenn man sie hört, fragt man sich warum, weil sie ist wunderbar. Vielleicht ja, weil Magda nun mal einfach keine Violetta ist. Wollte sie auch nicht sein. Es ist ironisch gemeint. Ja, wir geben diese Frage an unser Publikum zurück. Leute, hört's euch an.
Unbedingt. Ansehen. Auch wenn es nicht in der Met ist.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.